Herr Lamprecht, willkommen zum zweiten Mal jetzt da am Studiomikrofon von Radio Riesbach. Sie wohnen in Zürich und haben Zürich als Ihren Arbeitsort gewählt. Warum eigentlich gerade Zürich? Warum nicht Genf? Warum nicht Bern? Warum nicht Basel?
Ja, das ist ganz einfach aus dem einfachen Grund, weil ich vor einigen Jahren eine Züricherin kennengelernt habe, die ich jetzt auch geheiratet hatte. Und da bot sich natürlich Zürich als Standpunkt mich an.
Ist Zürich dann ein guter Ort für einen Radiojournalist?
Jein. Es gibt da so, sagen wir es mal so, es gibt actionreichere Ecken in dieser Welt, in denen man berichten kann, wo man also halt, wenn man als freier Journalist arbeitet, vielleicht sogar mehr verdient. Aber das Problem ist halt, dass diese sogenannten actionreicheren Gebiete natürlich dementsprechend auch gefährlicher sind für Journalisten.
Mhm. Viele Schweizer Radiokorrespondenten sind ja in Genf ansässig. Was bringt eigentlich Genf für einen Vorteil für die Korrespondenten?
Genf hat den Vorteil, dass dort eigentlich die Politik abläuft. Es ist weniger das, was in der Schweiz als an Tägliches passiert, sondern mehr halt die große Politik. Genf ist Tagungsort, in Genf sind die Abrüstungskonferenzen und so weiter und so fort. Und deshalb sind in Genf an für sich auch die großen Informationsbüros angesiedelt.
Heißt das, dass wenn etwas in Genf passiert, dass Sie dann Standortnachteil haben?
Nein. Wir haben Telefon, wir haben Telefax, wir haben Fernschreiber. Also die Informationen, die die Kollegen, die direkt vor Ort in Genf sitzen, bekommen, die habe ich vielleicht 2 Minuten später, aber auch nicht viel länger.
Wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, Lamprecht, dass Sie den Beruf gewählt haben? Was ist da vorgegangen?
Dass ich Journalist geworden bin,
ja?
Das hat sich mit meinem 16. Lebensjahr ergeben.
Was ist da passiert?
Auch da ist an für sich überhaupt nichts passiert. Ich habe auf einer Veranstaltung den Hans Rosenthal kennengelernt, der den Schweizer Hörern ja wahrscheinlich auch bekannt ist. Und der hat mir dann gesagt, du hast eine ganz nette Stimme, du kannst gut erzählen, geh doch mal zum RIAS. Der Hans Rosenthal war damals Programmdirektor beim RIAS in Berlin und sprich doch mal dort vor. Da war ich 16. Gut, das habe ich gemacht und bin dann dorthin gegangen. Die haben mich 14 Tage, 3 Wochen warten lassen auf eine Antwort. Und dann hieß es plötzlich, ja, ich möchte doch bitte mal kommen und ich möchte ein paar Sendungen machen für Sie beim Jugendfunk. Und da ist es geblieben und so bin ich da reingekommen, habe dann meine Schule beendet, trotzdem immer noch Journalismus betrieben, habe also auch für den Berliner Abend eine Tageszeitung in Berlin geschrieben und blieb dann auch dabei.
Wissen Sie noch, was Ihre erste Sendung war im Jugendfunk?
Meine erste Sendung hatte nichts mit dem Jugendfunk zu tun, sondern da lernte ich quasi. Ich hatte so eine Art Volontärstelle. Bezahlt wurde das also recht schlecht. Das heißt, was bekam ich damals? Ich glaube, ich habe die Woche über 20 Mark oder 30 Mark bekommen.
Aha, ja.
Das ist immerhin ja schon einige Zeit her.
Aber Sie haben immerhin etwas überkommen, da wir Radio Riesbach machen, das ehrenamtlich.
Naja, bei Radio Riesbach, verdient man heute noch weniger als damals beim Rigas, ne? Aber ich glaube, das ist auch eine ganz andere Struktur. Nur, die erste Sendung hatte, wie gesagt, überhaupt nichts mit Jugendfunk zu tun. Es war eher eine politische Sendung, und zwar das Rathaus Schöneberg, in dem die Berliner Politik gemacht wurde und heute noch wird, ist Luftlinie ungefähr 500 bis 800 Meter vom Sendegebäude des RIAS in Berlin entfernt. Und wir hatten eine Ü-Leitung zu legen, eine Übertragungsleitung in den Plenarsaal, weil dort Willy Brandt als Oberbürgermeister etwas zu sagen hatte oder wollte. Jedenfalls passierte also eines. Ich weiß nicht, ob man das also hier über den Sender so sagen kann, aber bitte schön, ich meine, wir haben ja Fernsehdeutsch, ist ja also schon eine ganze Weile drin. Es passierte also Folgendes, ich hatte die Kabel zusammenzustopfen und hatte auf Sendung zu gehen. Das war also das, was man lernt mit der Technik umzugehen. Ich habe es bis heute nicht gelernt, aber bitte. Jedenfalls sollte ich das einstöpseln und sollte auf Sendung gehen zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt. Das Problem war, dass Willy Brandt also gerade gefragt wurde von einem Oppositionellen, warum er denn so selten in seinem Amtszimmer anzutreffen sei während der Dienststunden.
Das ist eine kritische Frage. Ne?
Nein, die war insofern vielleicht für ihn schon. Ich weiß nicht, er hat jedenfalls sehr unkritisch darauf geantwortet. Insofern, dass er nämlich sagte, ich kann den Tonfall von Willy Brandt nicht so schön nachmachen, aber meine Damen und Herren, ist es in diesem hohen Hause einmal gestattet, scheißen zu gehen? Kein Mensch von unserem Sender wollte diesen Satz in die Antenne bringen und ich hatte ihn in dem Moment eingestöpselt.
Ja, also wunderbar.
Damit war also meiner Karriere als Rundfunkjournalist Tür und Tor geöffnet. Der Fußtritt, den kriegte ich dann obligat hinterher, aber das machte ja nichts.
Sie haben Radiojournalismus gewählt. Warum Radio und warum nicht das Printmedium, also die Zeitungen, die Zeitschriften?
Ich habe beides gemacht. Ich habe jahrelang auch geschrieben. Ich war sehr lange Mitarbeiter einer hannoveranischen Zeitung. Ich war Korrespondent auch für verschiedene Illustrierten. Ich habe also meine Berichte, die ich beispielsweise im Nahen Osten, ich war sehr lange in der Türkei, in den Nahen Osten stationiert, gemacht habe, auch natürlich an die Presse verkauft. Nur das Problem ist halt, wissen Sie, man kann zwar etwas schreiben, nur es kommt vielleicht nicht so rüber, als wenn man es erzählt. Wenn man den Menschen etwas direkt ins Ohr sagen kann, ist das persönlicher. Und ich bin eigentlich immer mehr für die persönliche Art der Mitteilung gewesen. Ja, ich kann eine Stimmung rüberbringen im Radio, die ich auf einer Pressemitteilung oder innerhalb eines Berichtes in einer Illustrierten nicht machen kann.
Aber auf der anderen Seite ist das Radiomedium natürlich so in einem Gespräch oder in einem 2-Minuten-Bericht auch ein bisschen oberflächlicher. Sie können in einem Bericht, wo Sie schön darlegen und ausgefüllt haben und entsprechend Platz haben, da vielleicht mehr unterbringen.
Wenn man den Platz bekommt, ja, das ist das Problem. Es kommt darauf an, für welche Zeitschrift Sie arbeiten und wie viel Zeilen Ihnen der Chefredakteur oder die Redaktionskonferenz für den Bericht einräumt. Nehmen Sie beispielsweise Bild-Zeitung oder was hier der Blick ist, ohne dass ich jetzt den Blick herabwürdigen möchte, um Gottes Willen, ist eine meiner besten Informationsquellen hier für bestimmte Sachen.
Ui, das ist aber böse Werbung. Also es gibt in Zürich auch noch den Tagesanzeiger, den NZZ und noch andere Zeitung. Wir sind werbefreier Langweiler.
Ja, deshalb können wir es ja auch sagen. Ich kriege ja auch nichts bezahlt dafür. Ich schreibe ja nicht für die Zeitungen. Aber Sie bekommen dann für solche Zeitschriften vielleicht 30 oder 40 Zeilen zur Verfügung und pro Zeile kriegen Sie 1,20 Mark oder 1,50 Franken oder was auch immer. Da verhungern sie dran. Das heißt also, Tagesinformationen, die man als freier Journalist verkaufen will, da sollte man sich einen bombenguten Job suchen, wo man noch sein Geld verdienen kann vorher.
Sie erwähnen jetzt, wir sind seit 10 Minuten auf Sendung, eigentlich schon zum zweiten oder dritten Mal die Bezahlung. Das scheint also bei Ihnen offenbar ein sehr wichtiges Thema. Sie ist freier Journalismus. Dann auch eine Jagd nach Entlöhnung, irgendwie ist das immer so im Hinterkopf, im Knick, man muss mit seiner Zeit haushälterisch umgehen?
Ja und nein, das heißt also, es ist so, dass Sie als freier Journalist ja kein Anwesenheitshonorar bekommen, Sie kriegen keine Anwesenheitsprämie vom Sender, Sie kriegen auch keine Kostenerstattung, sondern Sie bekommen pro Sendung ein bestimmtes Honorar. Und das ist so hoch, wie es ist, und damit basta. Ja? Das heißt, je mehr Sie für einen Sender verkaufen können, je mehr Sie rüberbringen und je mehr interessante Themen Sie anzubieten haben, desto mehr verdienen Sie natürlich.
Man sagt ja, vielleicht ein bisschen böse Zunge, Radio sind auch ein bisschen Fabriken geworden und Sie könnten ja jetzt sehr wohl auch 1988 noch beim RIAS in Berlin im Büro 357 sitzen und dort ihr schönes Monatsgehalt mit Pensionsberechtigung beziehen. Irgendwann hat es gelockt, von dort wegzugehen, raus ins Feld. Was ist da der Anlass gewesen?
Ich bin ein Abenteurer. Ich habe schon als Junge auf der Landkarte Reisen vollführt nach Afrika. Das ist mein Lieblingsland, davon abgesehen. Und mich hat an für sich schon immer die Ferne gelockt. Ich habe mich sehr viel mit Archäologie beschäftigt, mit der Geschichte des Menschen und der Entstehungsgeschichte der Vormenschen. Und mich hat es eigentlich immer an die Orte gezogen, wo das passiert ist oder wo man noch nachsuchen konnte und wo man den Spuren der Vergangenheit folgen konnte. Das mag einer der Gründe sein, weshalb ich eines Tages gesagt habe, weißt was, jetzt gehe ich raus und verdiene draußen mein Geld. Zum anderen bin ich kein Mensch, der sich einordnen kann, jetzt in Apostrophierung gesprochen. Ich kann halt einfach nicht irgendwo meinen 8-Stunden-Tag abdrücken, kreativ 8 Stunden lang wirken und dann sagen, so, das war's, und mich zu Hause vom Fernseher setzen.
Wir werden musikalisch jetzt auch ein bisschen rausgehen. Wir gehen zusammen mit dem O.C. Smith at Primrose Lane.
A holiday on Primrose Lane. just a holiday on Primrose Lane with you. Can't explain when we're walking down the Primrose Lane, even roses bloom in the rain. Holiday on Primrose Lane, just a holiday on Primrose Lane with you. No, I can't explain, 'cause when we're walking down the Primrose Lane, even roses bloom in the rain. Oh, and that sweet perfume, little old roses bloom. I wanna walk with you my whole life through. Walking down the Primrose Lane, life's a holiday on the Primrose Lane, just a holiday on the Primrose Lane with you.
Da ist Radio Riesbach, Ihr Quartierradio auf 93,0 MHz. Unser Studiogast ist der Lutz Lamprecht, Radiokorrespondent. Ich unterhalte mich mit Ihnen im Dialekt. Ich muss das vielleicht den Hörerinnen und Hörern auch noch sagen. Sie verstehen mich, Sie verstehen Dialekt. Ich darf
ja,
das.
Ja, soweit möglich, ja. Also wenn's grusig wird, also wenn es so in den ganz tiefen Bereich hineingeht, dann frage ich doch nochmal.
Nicht bei mir. Wir haben vom Ausland geredet, Sie sind im Ausland gewesen, um Bericht zu machen. Ich weiss nicht, irgendwo durch hat der Korrespondent im Ausland auch ein bisschen anrüchigen Geschmack. Man hat das Gefühl, der chattet da irgendwo in ein Krisengebiet oder in ein Problemgebiet oder in ein Sensationsgebiet, was es auch immer sein mag. Schaut ein bisschen rum, hängt sich ans Telefon und sagt dann ein paar Sätze, die ihm passen. Niemand kann das kontrollieren. Stimmt der Eindruck, ist das ein falsches Vorurteil?
Oh, das ist sowas von falsch. Also Vorurteil ist immer schon mal falsch, davon abgesehen. Aber das, wenn es so wäre, dann könnte das, ich sag's jetzt mal bösartig, jeder Depp machen. Mhm. Das Gegenteil ist ja richtig. Die Auslandskorrespondenten rasen nicht mit dem Jet irgendwo hin. Wenn irgendwas passiert, müssen sie da sein, bevor es passiert. Das heißt aber nicht, dass die Journalisten dafür verantwortlich sind, wenn irgendwo ein Krieg ausbricht, nur weil sie irgendwo hinwollen, wo es mal was zu berichten gibt. Sondern er ist dort eigentlich stationiert. Und wenn etwas passiert, dann muss er sofort am Ball sein. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Israel, nehmen wir den Nahen Osten, diese ganze Geschichte, nehmen wir Persien und den Irak, diese Kriegssache. Da leben die Journalisten wie die Hunde, so von wegen Luxushotels oder sowas, vergessen Sie das. Dazu reichen ja die Kosten, die man sich ans Bein binden muss, nie aus. Das heißt also, das Budget würde total überschritten, wenn Sie jetzt also für 150 Franken pro Nacht irgendwo übernachten würden. Die preiswertesten Pensionen sind die besten und Sie müssen permanent am Ball sein, um überhaupt zu erfahren, wo was läuft, wann was läuft. Das heißt also, zwei Drittel, sogar noch mehr der Zeit verbringen sie mit Warten, rumstehen vor irgendwelchen Regierungsgebäuden, in der Hoffnung, dass irgendwann mal etwas passiert, dass irgendjemand rauskommt und mal 3-4 Sätze fallen lässt, die man verwerten kann. Dann, wenn dann irgendwas tatsächlich passiert, dass es eine kriegerische Auseinandersetzung gibt, dann stehen sie mittendrin. Und dann fliegen ihnen die Kugeln genauso um die Ohren wie den Soldaten und wenn sie nicht an vorderster Front sind, bringen sie halt eben auch keine Berichte dabei. das heißt für den Rundfunkjournalisten nicht so tragisch wie für den Fernsehreporter, dessen Kameramann also nun an vorderster Front stehen muss, damit die Sensationsgier der Menge befriedigt ist. Und da ist etwas, was ich ansprechen möchte, was ich eigentlich schon immer wieder sage, dass dieser Sensationsjournalismus, der heute von manchen Medien, ich will jetzt also niemanden scharf angucken, betrieben wird, schon meines Erachtens nach an Perversion grenzt. Wir haben vor 20 Jahren es nicht wagen dürfen, die Köpfe von erschlagenen Soldaten, mit denen Kinder in Ghana Fußball spielen, zu filmen. Das hätten wir nicht tun dürfen. Das wäre gegen die Moral eines Journalisten gewesen, das zu tun. Heute, wenn Sie das nicht machen, dann kommen Sie in Verruf, ein schlechter Journalist zu sein. Dann gehen die Einschaltquoten der Tagesschauen und dementsprechender Sendungen zurück. Man verlangt es eigentlich heute schon indirekt. Und das ist das Problem, was den Journalismus, glaube ich, so ein bisschen in Verruf gebracht hat.
Sie sagen, man verlangt es. Verlangt man das wirklich? Ist es nicht vielleicht einfach so, dass ja durch den Konkurrenzkampf einfach der Journalist meint, er mühe sie, also irgendwo durch einen Zwang hinter sich sieht, der reell gar nicht besteht? Denn niemand will eigentlich zur Abendschau solche Gräueltaten frei Haus geliefert bekommen.
Ich glaube eher, dass das Gegenteil der Fall ist, dass die Leute ziemlich wild darauf sind, solche Bilder zu sehen, weil die Einschaltquoten beweisen das eigentlich. Und es ist auch nicht das Problem der Journalisten, sondern es ist eher das Problem der Presseagenturen. Schauen Sie, heute wird also zum Beispiel im Fernsehen nichts mehr vom Sender direkt eingekauft oder nur 10% der gesamten Bildware. Alles andere kommt über Presseagenturen, kommt über Journalisten, die diesen Presseagenturen angeschlossen sind. Die werden irgendwo hier in Europa an verschiedenen Stellen gesammelt. Die eine sitzt in England, die andere in Holland. Dann gibt es eine hier in der Schweiz, dann gibt es noch eine welche in Deutschland. Diese Bildagenturen liefern das gesamte Material an den Sender und der Sender sucht sich dann aus, was er davon verwertet und was nicht. Ja, die Vorauswahl hat aber schon die Agentur getroffen, mit der Sender überhaupt nichts zu tun hat. Mhm. Ja, und hier besteht dann natürlich schon der Konkurrenzkampf innerhalb der Filmteams, die natürlich versuchen, weil sie auch meistens auf freier Basis arbeiten, irgendwo ihr Geld zu verdienen.
Nun, Teilnahme an gewissen Vorgängen im Ausland, irgendwo auf der Welt, sei das Irland, sei das Israel oder irgendein anderes Land, die Teilnahme hat ja auch eine bestimmte Bedeutung. Demonstrationen laufen wahrscheinlich anders ab, weil man merkt, die Medien sind vertreten, als wenn sie nur so unter mehr oder weniger Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Sind Sie sich auch bewusst bei der Arbeit, dass Sie da unter Umständen auch benutzt werden, um gewisse Informationen, gewisse Bilder, sei es auch nur Bilder in Wort, zu transportieren ins Ausland?
Ich glaube, dass ein Journalist permanent benutzt wird. Das heißt, man versucht, ihn zu benutzen. Es gibt natürlich auch keine Objektivität im Journalismus. Das ist auch etwas, was immer wieder gesagt wird, ja, das ist ja nicht objektiv. Natürlich kann Journalismus nicht objektiv sein, weil der, der ihn macht, auch nur ein subjektiv denkender Mensch ist. Er versucht halt, seine Subjektivität so weit herunterzudrücken wie möglich, um einen korrekten Bericht abzuliefern, zumal wenn es sich also um politische oder wirtschaftliche Dinge handelt. In solchen Diskussionen, wie Sie es eben angesprochen, in solchen Demonstrationen, wie Sie es eben angesprochen haben, geht das eigentlich schon gar nicht mehr. Da ist der Unterschied nicht so groß, weil eine Demonstration unter Ausschluss der Öffentlichkeit findet ja eigentlich nirgendwo statt. Mhm. Ja, überall sitzt irgendein Journalist dabei, meistens sind es 20, 30. Meistens werden diese Journalisten ja auch vorher schon angeschrieben, angerufen, hört mal zu. Hier ist irgendwo eine Demonstration. Ich denke beispielsweise an das Zaffereierdorf in Bern, wo also beide Parteien, beide Kontrahenten gegenseitig die ihnen nahestehenden, will ich mal sagen, Journalisten informiert haben, da passiert jetzt das und das und dann waren die da. Sicher ist das Transportmittel für solche Dinge durch den Journalismus größer geworden. Mhm. Ja, sicher haben solche Dinge einen größeren Charakter bekommen, als sie es mal vor 30 oder 40 Jahren hatten, wenn da irgendwo eine Demo war in irgendeiner Straße, wo die Leute halt mit irgendetwas nicht einverstanden waren, dann ging das meistens so sang- und klanglos unter. Heute steht also mindestens eine Stadtteilzeitung dabei und berichtet dann.
Mhm. Sie haben am Anfang von dem Teil von unserem Gespräch gesagt, dass Sie ankommen in einem Land, sich eine Unterkunft suchen und sich dann anfangen zu organisieren. Spüren Sie dann eine gewisse Solidarität mit Kollegen, die Ihnen schon mal ein bisschen helfen, den Einstieg in das Land, in das Problem, in die Situation zu finden? Oder ist da jeder ein Einzelkämpfer?
Ja und nein. Es gibt Kollegen, die Sie schon lange kennen, die in verschiedenen Bereichen zusammengearbeitet haben. Am einfachsten bei denen, die sich nicht gegenseitig das Brot stehlen. Das heißt also zwischen der schreibenden und der wortberichtenden Zunft, sprich also Print und Radio, ist am einfachsten. Mhm. Ja, weil da weiß jeder, dass er dem anderen nicht das Brot wegnimmt. Dann kommt noch hinzu, ob der Kollege einem sympathisch ist oder ob man dem anderen unsympathisch ist. Der eine ist ein Muffelkopf, der will sowieso für sich nur brödeln. Das ist also menschlich ganz unterschiedlich. Mhm. Aber ansonsten sind wir Einzelkämpfer, das ist schon richtig.
Alle warten auf irgendwelche offizielle Statements, auf irgendwelche Aussagen von Regierungsmitgliedern oder anderen wichtigen Persönlichkeiten. Ist das nicht auch etwas völlig Frustrierendes, wenn man vielleicht bei einer Tagung einen halben Tag einfach schlichtweg noch rumhängt?
Im Sommer nicht so sehr wie im Winter bei 20 Grad Kälte.
Und das haben Sie erlebt?
Ja, das habe ich auch schon erlebt.
Was macht man da?
Ja, Mai, was soll man da machen? Nicht? Man weiß ungefähr, wie hoch der alkoholische Pegel zu verkraften ist. Dann kann man sich so lange von innen wärmen, ohne dass man jetzt anfängt zu lallen und seine Fragen vergisst. Oder halt, da gibt es ja so kleine Taschenwärmer, so kleine batteriebetriebene Taschenwärmerchen, dicke Stiefel, dicke Mäntel und so weiter. Und dann halt einfach hin und her laufen und versuchen, sich warm zu halten. Ne?
Ein Journalist, der für eine Zeitung oder eine Zeitschrift schreibt, der ist ja in erster Linie darauf aus, der Inhalt von so einem Statement zu kriegen und vielleicht Pressemitteilung. Ein Radiojournalist oder ein TV-Journalist, der ist interessiert am Originalton. Er möchte möglichst den Mann oder die Frau, die etwas zu sagen hat, vor das Mikrofon kriegen. Findet da noch spezielle Kämpfe statt um gute Mikrofonpositionen?
Natürlich. Mei, wenn so ein Pressesprecher dann rauskommt aus dem Sitzungssaal, dann geht der Kampf los. Dann haben natürlich auf der einen Seite die Fernsehberichterstatter den Vorteil, dass sie mit ihren schweren Kameras und mit ihren Kameramännern sofort natürlich in die erste Reihe kommen. Und dann geht es darum, wer hat den längeren Arm, wer kann also sein Tonbandgerät am weitesten vorhalten. Da gibt es also Tricks, dass man das Tonbandgerät an irgendeinen Stock bindet und dann da drüber hält und weiß ich was. Da sind also die unmöglichsten Sachen schon passiert. Nur diese Verlautbarung, wie sie heute bei europäischen Parlamenten üblich sind, wie in Bonn zum Beispiel oder auch hier, wo dann der Pressesprecher rauskommt, dann erzählt der nichts, was Sie nicht auch in dem Papier, das hinterher verteilt wird, bekommen können. Also im Prinzip ist das eigentlich mir wurscht, ob da nun irgendwas erzählt oder ob er mir zwei Minuten später sein Papier gibt und ich reime mir mein Zeug selbst zusammen und habe ja noch andere Hintergrundinformationen, die ich damit einbaue. Es ist ja nicht so, dass man jetzt nur gezielt auf eine einzige Sache hergeht, sondern man hat ja eine gesamte Hintergrundinformation, die man noch zusammentragen muss, die das ganze Bild abrundet, ja, und durch die man dann erst in der Lage ist, einen vernünftigen Bericht zu bringen. Ein Hahn macht ja auch noch keinen Mist.
Mhm. Wenn Sie das Gefühl haben, Sie haben Ihren Bericht beieinander, das Material beieinander, kommt ja das nächste Abenteuer, das ist nämlich die Überspielung ins Land, wo das dann einmal wette haben, also zum Beispiel zum RIAS Berlin. Ich kann mir vorstellen, dass das auch schwierig kann sein, wenn zig Journalisten auch das Telefon hängen und das Gleiche vorhaben.
Das kommt darauf an, wo man ist. Wenn Sie also zum Beispiel in der Türkei sind oder in anderen Ländern, wo die Telefonübermittlung doch etwas schwieriger ist, weil nicht genug Amtsleitungen vorhanden sind, dann kann das schon passieren, dass man also zu dem angegebenen Sendetermin, an dem man dann meistens live seinen Bericht durchspricht per Telefon, nicht durchkommt und dann hängt der arme Redakteur im Sender natürlich fest, dann wird versucht, also stundenlang auf 20 Apparaten die Nummer anzuwählen. Es passiert nichts, ich komme auch manchmal nicht raus. Das hat natürlich hier in der Schweiz keine Probleme, da habe ich mein Telefon zu Hause, da setze ich mich hin, wähle kurz an, gebe meinen Ruf durch, dann rufen die mich zurück und dann habe ich dann überhaupt kein Problem damit.
Und über Ihre Arbeit in der Schweiz wollen wir uns nach den ersten Platten unterhalten. Da ist Stephanie mit Young Ones Everywhere. ist Radio Riesbach, Ihr Quartierradio auf 93,0 MHz. Herr Lamprecht, wir haben gesagt, wir wollen zurückkommen in Gedanken jetzt in die Schweiz. Wenn man vergleicht mit dem, was Sie vorhin alles erwähnt haben vom Ausland, muss ja die Schweiz ein stinklangweiliges Land sein.
Ach na, stinklangweilig will ich nicht sagen. Um Gottes Willen, es passiert natürlich nicht das, was jetzt in den sogenannten Ländern der dritten Welt passiert, wobei ich immer noch die erste und zweite Welt suche. Aber es passiert natürlich auch genug. Ja? Es gibt hier Drogenkriminalitäten, es gibt im Bankbereich eine ganze Menge, wie zum Beispiel die Einführung der Geldautomaten an den Kassen im Supermarkt, wo wir darüber berichtet haben. Zaffereierdorf in Bern, Zivilschutz wird neu bewaffnet oder was Lustiges in Fribourg in der französischen Schweiz, ein Hexenprozess, der jetzt Ende letzten Jahres stattgefunden hat, oder Asylanten auf der Straße. Und dann habe ich natürlich noch ein bisschen so nebenbei was gemacht. In Paris gab es jetzt die Einführung des elektrischen Stuhls für Taxifahrer. Da wird also hinten im Rücksitz so ein elektrisches Kabel verlegt, wo der mit dem Fuß draufdrücken und dem eventuell ihn angreifenden einen richtigen schönen Stromstoß. Und solche Sachen passieren halt und die macht man eben mit. Oder dann beispielsweise Bericht über Radio Riesbach.
Mhm. Wie sind Sie eigentlich auf uns gestoßen? Ich muss sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, eines Tages ist der Lutz Lamprecht bei uns im Studio aufgekreuzt und hat gesagt, er will über uns berichten. Wie findet man Radio Riesbach?
Es war gar nicht so schwierig. Ich kriegte den Auftrag, also das heißt, die Frage wurde an mich gestellt, wie sieht denn die Situation der privaten Rundfunksender in der Schweiz aus? Weil in Deutschland und der Schweiz gibt es ja die gleichen Probleme zwischen den offiziellen, den sogenannten öffentlich-rechtlichen Anstalten und den privaten Sendern. Und da habe ich mich dahinter geklemmt und bin zu den Sendern hinmarschiert, habe die mir aus dem Telefonbuch rausgesucht, habe mit den Leuten gesprochen, stellte fest, es gibt also auch Radio Riesbach und so bin ich auf Radio Riesbach gekommen. Mhm.
Nun müssen Sie ja immer auch im Auge haben, dass das, was Sie berichten, nach Berlin oder in andere deutsche Sendestudios, den Hörer dort muss interessieren. Nach welchem Gesichtspunkt gehen Sie da vor? Es besteht ja die grosse Gefahr, je länger Sie da in Zürich sind, dass Sie die Optik von da übernehmen und eigentlich gar nicht mehr so recht können abschätzen, was der Berliner interessiert an Zürich.
Sicher, das wäre vielleicht ein Problem. Die Optik verliert man eigentlich selten, weil man bleibt ja immer noch irgendwo. Man kapselt sich vielleicht bewusst etwas ab, um nicht übernommen zu werden von dem Land, in dem man lebt. Und das wäre ja furchtbar, wenn der Lutz Lehmann, der jetzt in Moskau sitzt und ARD-Berichterstatter ist, der ist jetzt seit 5 oder 6 Jahren in Moskau, wenn der jetzt plötzlich als Russe auftreten würde. Mhm. Ja, man muss sich halt da schon ein bisschen distanziert halten und die Sache aus der Distanz betrachten. Ansonsten ist es an für sich nicht schwierig, weil ich gebe 5, 6 verschiedene Themen vor. Ich suche mir aus verschiedenen Bereichen die Themen heraus. Politik, Wirtschaft, Buntes, also Allgemeines, was also so im täglichen Leben passiert, nennt man halt bei uns Buntes. Und das biete ich dem Sender an. Und dann überlegt die Redaktionskonferenz, was sie für diesen oder für den nächsten Tag benötigen. Dann rufen die mich zurück und sagen, das wollen wir nicht. Oder es kann mir auch passieren, sie sagen, du Lampi, wir wollen heute überhaupt nichts. Das interessiert uns gar nichts, was du da anbietest. Mhm. Ja? Weil die haben ja den besseren Überblick, was sie machen wollen. Mhm. Ich bin also halt der Anbieter, so eine Art Arbeitskraftanbieter, wenn sie so wollen. Mhm. Und die suchen aus und filtrieren, was können sie davon gebrauchen und was nicht. Wobei ich natürlich sagen muss, dass da ein gewisses Vertrauen zueinander herrschen muss. Denn der Sender weiß noch nicht, wenn ich nur das Thema angebe, was ich dann dahinter für einen Bericht gemacht habe. Das erfahren Sie erst, wenn das überspielt worden ist.
Schneller Klammern auf, wenn jetzt heißt Lampi, das wollen wir alles nicht. Sind Sie dann einen freien Tag, was Sie im Strandpark verbringen?
Nein, das wäre so schön. Das heißt es natürlich nicht, weil Sie sind immer wieder permanent am Suchen. Wenn die 5 Themen nicht sind, dann kommen die in die Schublade 17b. Es wird also aufgehoben, weil man muss alles verwerten. Das Wichtigste, was ein Journalist in dem Bereich braucht, ist die Schublade. Die muss so riesengroß sein, da muss alles drin sein. Er sammelt Informationen und lebt davon, dass er immer wieder die bestimmten Dinge griffbereit hat. Wenn irgendwo mal, was der Zufall ja auch mit sich bringt, der Sender anruft und sagt, hör mal zu, wir haben da das und das über den Ticker gekriegt, kannst du darüber was sagen, weißt du das? Mhm. Schlimm ist es, wenn ich dann sagen muss, nein, weiß ich nicht.
Mhm. Ja? Also Sie müssen ein gut informierter Mann sein am Ort und eben sich nicht übertöpeln lassen, dass womöglich Ihre Partner im Islam mehr weiß über die Stadt,
wo Sie leben. Dann könnte ich mich einpacken lassen. Aber selbst wenn ich das mal nicht weiß, weiß ich es halt erst einmal.
Ja.
Und sage dann aber, Kinder, ruft mich bitte in der Stunde zurück. Ich muss das Material zusammenstellen.
Ja.
Und dann fange ich an, Nachrichten zu sammeln. Dann rufe ich erst mal die Leute an, die hier irgendwas wissen könnten. Und dann informiere ich mich schnell und weiß das dann tatsächlich
hinterher. Ja. Und wie geht es denn weiter? Nehmen wir an, das Thema X ist jetzt akzeptiert worden in Berlin. Da gibt man Ihnen wahrscheinlich auch eine Zeit vor.
Bist du noch so fleißig? Es bleibt bei 2 Minuten 30. Das ist der älteste Rundfunkspruch der Welt. Ein Korrespondentenbericht darf maximal 3 Minuten sein, sollte nicht 2,5 Minuten überschreiten, nur wenn das Thema sehr, sehr interessant ist oder eben halt ausgebaut werden muss, um dem Hörer das Verständnis dafür zu bringen, damit es also nicht zu platitüd ist. Also so Bild-Zeitungsüberschrift, Mutter zerhackte 5 Kinder, Bild sprach als erstes mit den Fleischpflanzen. Ja, das muss nicht sein. Und ansonsten muss das Thema innerhalb von 2,5 Minuten fertig sein.
Aber das ist ja auf eine Art dann wieder Gefahr von einer gewissen Oberflächlichkeit. Es lässt sich doch schlichtweg nicht alles in 2,5 Minuten abhandeln.
Sie können sehr, sehr viel sagen. Es kommt darauf an, schauen Sie, die Kunst des Weglassens oder die Kunst des Kürzens muss man natürlich in irgendeiner Form beherrschen. Das klingt jetzt sehr arrogant, aber es ist tatsächlich so. Sie müssen versuchen, das Thema an seinen wichtigsten Punkten aufzugreifen und müssen Schlüsselsätze bringen, die allgemein verständlich sind. Ja, dann gelingt es Ihnen auch. Der Bericht über Radio Riesbach ist mit Sicherheit, ich will das mal nur ganz kurz als Beispiel jetzt ansprechen, weil die Hörer von Radio Riesbach das mit Sicherheit mehr interessiert als irgendwas anderes, auch in 2,20 Minuten abgelaufen. Ja, es sind kurze Sätze, es sind prägnante Sätze, es wird also nichts an schmückendem Beiwerk hinzugefügt, sondern es wird knüppelhart, zack, 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 von einer Information zur anderen gegangen. Weil das Problem bei einem Sender ist natürlich die Zeit. Ja? Sie haben nur 24 Stunden Sendezeit am Tag und Sie können keine Stunde ranhängen, das geht nicht. Und die Berichte, die wirklich aktuell sind, die müssen halt als Erste kommen. Und dann, wenn dann irgendwo noch Zeit ist, dann legt man halt was ein.
Ich kann mir vorstellen, Herr Lamprecht, wo der grosse Brand war in Oerlikon im Hotel International, dass das natürlich dann so Momente sind, wo ihr als Auslandkorrespondenten besonders zum Zug kommt. Da wird wahrscheinlich Berlin anrufen und von Ihnen etwas verlangen.
Nein, nein, da muss ich Sie furchtbar enttäuschen, ein Brand in irgendeinem Hotel, bei dem nicht mindestens ein Mensch ums Leben kommt, ist relativ uninteressant.
Aber da sind ja Leute umgekommen.
Ja, leider Gottes. Es ist aber, das klingt furchtbar brutal, nicht mehr als 1,5 Minuten. Ja, weil an dem Tag, an dem Sonntag, als der Brand ablief, habe das zufälligerweise vom Balkon meiner Wohnung aus gesehen, weil ich kann darüber gucken nach Oerlikon und habe den also qualmen sehen da oben, diesen Kasten, und bin sofort runter hingefahren. Man erfährt halt dann erstmal die offiziellen Stellungnahmen, dann habe ich sofort den Sender angerufen, habe gesagt, pass auf, habt ihr irgendwo noch Platz? 2,5 Minuten für den Brand im Oerlikoner Hotel. Ja, wie viele Menschen sind umgekommen? Ich sage, weiß ich noch nicht. Gut, also dann mach das, klär das ab. Wenn jemand umgekommen ist, dann können wir da irgendwas machen.
Das ist eine unheimlich brutale Sache, die Sie da schildern. Nur wenn Leute umkommen, ist es News. Ich finde, da ist eine Tendenz im ganzen Nachrichtenwesen, die ungut ist. Es muss immer schlimmer sein, dass man es überhaupt noch bringt. Könnte da nicht auch der Journalist, könnte auch nicht da der Redakteur ein bisschen gegensteuern?
Sicher, nur man muss das von zwei verschiedenen Seiten her sehen. Schauen Sie, ein Hotelbrand oder überhaupt ein Brand, bei dem gar nichts passiert, ist für den Zuhörer, ich muss das jetzt sagen, meine Damen und Herren da draußen, fühlen Sie sich bitte nicht unbedingt betroffen, wenn Sie nicht dazugehören, aber ist für den Hörer uninteressant, genauso viel für den Zeitungsleser. Brand in irgendeinem Hotel, ja gut, da reibt sich manch einer noch die Hände und sagt, da hat es mal wieder einen Reichen getroffen, prima. Auf der anderen Seite steht aber immer wieder das persönliche Schicksal Betroffener im Vordergrund. Denken Sie beispielsweise an die furchtbare Katastrophe damals in Paraguay oder wo das in Südamerika gewesen ist, wo dieses kleine Mädchen 6 Tage mit dem Tode gerungen hat, eingeklemmt im steigenden Wasser und dann doch ertrunken ist, und die Weltpresse hat dieses Einzelschicksal 6 Tage lang oder 7 Tage lang voll durchgezogen, ausgebeutet. Ich fand es widerlich. Nur die Bevölkerung identifiziert sich viel einfacher oder viel leichter mit bestimmten Personen oder beispielsweise Flugzeugabsturz. Ja, da sind also 250 Menschen gestorben. Sagen, haben die Menschen, die das hören und lesen, die Möglichkeit zu sagen, mein Gott, ist das schlimm. Man kann ihnen, das klingt auch brutal, ein Gefühl vermitteln, dass sie betroffen sein können. Ja, sie dürfen betroffen sein. Es ist heute eine seltene Kunst, dass jemand tatsächlich noch betroffen ist. Meistens ist es so, er schlägt die Tageszeitung auf, liest irgendeine Katastrophe, sagt, mein Gott, ist das schlimm und greift zur Semmel und streicht sich die mit Butter. Mhm. Ja, das ist eigentlich die Realität und wir leben mit der Realität, wir machen nicht die Realität, wir berichten über die Realität und im Zweifelsfall ist es halt so, dass ein Hotelbrand, in dem 3 Menschen umgekommen sind, schlimmer ist, logischerweise schlimmer ist, als ein Hotelbrand, bei dem nur Sachschaden von 500.000 oder 2 Millionen oder 3 Millionen entsteht.
Ist der Lutz Lambrecht jemals noch betroffen?
Ja.
Wann?
Sehr oft. Ich bin betroffen, wenn es um Kinder geht. Und da gibt es ein Beispiel, das kann ich ruhig mal erzählen. Ich habe manchmal sehr nah am Wasser gebaut. Das heißt also, mir laufen immer noch die Tränen, obwohl ich aussehe wie ein Mann. Und wir hatten mal 1974 in Hannover beim Messefunk, machten wir 12 Stunden Moderation pro Tag. Und da rief also eine Kindergärtnerin an und weinte, dass ein kleines Mädchen von 4,5 Jahren aus dem Kindergarten weggelaufen ist. Es regnete sehr stark, es war sehr kalt, es war noch im März. Und wir haben eine riesengroße Suchaktion durchgegeben. Wir haben also alle 5 Minuten über den Sender durchgegeben, wie das Kind aussieht, was es anhat und so weiter und so fort. Es hatte nur Hausschuhchen an und ein dünnes Kleidchen. Und die Mutter kam dann angerannt und saß bei uns im Sender und weinte. Und ich habe das Ganze noch einigermaßen im Griff gehabt. Und in dem Moment, als das Telefon klingelte und eine ältere Dame anrief und sagte, sie hätte das Mädchen und die wäre gesund und sie hätte ihr Schokolade gemacht und Kakao und hätte es abgerieben und säße jetzt im Warmen und es wäre alles in Ordnung, saß ich vor dem Mikrofon und konnte nicht mehr sprechen, weil ich weinen musste. Mhm. Ich war voll auf Sendung und der Techniker hatte das gar nicht richtig mitgekriegt. Jedenfalls fing ich vor Freude plötzlich an zu schluchzen. Ich konnte einfach die Sendung nicht mehr machen. Ich kann sehr betroffen sein.
Mhm. Herr Lambrecht, Sie gehen mit Ihren Themen, wo Sie ein paar Muster vorne vorgelesen haben, ja ein ganz bestimmtes Bild von Zürich, ein bestimmtes Bild von unserem Land, von einem Kanton ins Ausland weiter. Sie haben damit eine ganz enorme Verantwortung. Sie kommen auf einen grossen Sender, IAS Berlin ist ein grosser Sender. Sind Sie sich dessen bewusst, dass Sie da können ein Bild prägen in Berlin, was mhm. Zürich ist?
Ja, sicher.
Sie was prägen. Heißt das für Sie?
Das heißt, ja, Gott, wissen Sie, so wie man es jetzt aussagt, klingt es immer, als ob es nicht so ganz richtig ist, aber ich sage es trotzdem. Man hat dem Land, in dem man lebt, in dem man berichtet, aus dem man berichtet, über das man berichtet, eine gewisse Hochachtung entgegenzubringen, einen gewissen Respekt entgegenzubringen. Man soll nicht alles hochjubeln, was in einem Land passiert, nur weil man vielleicht die Menschen dort mag. Man soll nicht alles vernichten oder negativieren, nur weil man vielleicht persönlich irgendwann mal schlechte Erfahrungen gemacht hat. Ob das darin besteht, dass einer sagt, ach, du bist ein Schießdütscher, was auch schon mal passiert ist, oder ob jemand sagt, ach, ist das schön, dass Sie aus Deutschland kommen, ich finde das prima, ich liebe die Deutschen. Das sollte einen nicht betreffen und man muss immer aufpassen, dass man den sogenannten bei uns in Deutschland sehr wichtigen Proporz wahrt. Das heißt, es muss ausgewogen sein, ja. Selbst wenn ich das wollte und nur negativ berichten würde, würde irgendwann der zuständige Redakteur für mich in Berlin sagen, sag mal, spinnst denn du jetzt? Was machst denn da? Ist die Schweiz jetzt ein Chaotenland oder was soll das? Mhm. Ja, das glaubt er mir, ich werde unglaubwürdig. Mhm.
Aber trotzdem, in einer grossen Sendeanstalt ist ja immer wieder ein anderer Redakteur am Ruder und ich könnte mir vorstellen, dass der heute von Banken etwas will und übermorgen von Banken, also die Klischee-Themen abruft von Zürich, würden Sie sich da wehren und sagen, also hört mal, Zürich ist nicht nur
keiner.
Banken?
Nein, das macht keiner. Schauen Sie, die denken ja auch nicht anders als ich auch. Ja? Außerdem geht es nicht, dass mich einer anruft und sagt, hör mal zu, wir möchten jetzt einen ganz negativen Bericht über Schweizer Banken bringen. Kannst du uns dazu was liefern? Das macht keiner.
Ja, macht es vielleicht ein bisschen netter, oder?
Nein, das macht er auch nicht. Es wird allgemein dann gefragt, sag mal, was ist mit dem Schweizer Banksystem? Wie funktioniert das beispielsweise? Mhm. Oder gibt's da irgendwas? Und dann berichtet man darüber. Sicher habe ich darüber berichtet, gerade weil Sie Schweizer Banken sagen, über die Geldautomaten in den Supermärkten. Mir persönlich sind die Dinger nicht lieb. Ich finde sie sogar unanständig, weil der Konsument wieder mal verführt werden soll, mehr Geld auszugeben, als er hat.
Mhm. Ja? Aber Sie als Journalist mir natürlich Ihre persönliche Meinung zurückstecken.
Eben, ich darf das nicht so sagen. Mhm. Ja? Ich darf es gar nicht, weil das wäre ein subjektiver Bericht, der mir vom Sender sofort gestrichen würde.
Mhm. Wir machen da eine musikalische Pause mit dem Glen Campbell. Give me back that old familiar feeling.
Song to come and sing you back to me. I never felt so free as when I had you. Our rhythm was the best, it's touched the likes of me. I was really me when I had you. Give me back that old. Sang in harmony, just you and me, singing together. My radio still plays the songs you like to hear. I wish you were here. Oh, I need you. I take the time and tune the station in real clear, as if you were here. Oh, I love you. Give me back that old familiar feeling that left me feeling like I was someone. Give me back the song we sang in harmony. Just you and me, singing together. Give me back that old familiar feeling. Let me feel it like I was special. Give me back the song we sang in harmony. Just you and me, singing together.
Lambrecht, wir kommen langsam zum Schluss von unserem Gespräch, aber wir haben doch nur ein paar Minuten. Der Bericht, den Sie über Radio Riesbach für RIAS Berlin gemacht haben, haben Sie dann noch an einen anderen Sender in Deutschland überspielt, Avele.
Ja, das passiert öfter, dass man Berichte mehrfach überspielen kann, weil die Sender untereinander ja auch nur bestimmte regionale Frequenzen haben, die also nicht über ganz Deutschland zu hören sind. Und den Radio Riesbach-Bericht, den habe ich nach München noch verkauft, an einem Sender namens Charivari, ein Privatsender in München. Der hatte zufälligerweise am 1. April zweijährigen Geburtstag und Radio Riesbach hatte am 1. April vierjährigen Geburtstag, muss man ja hier auch mal wieder sagen. Da interessierten die sich natürlich dafür, dementsprechend verkauft man das halt nochmal. Das heißt, man kann mit einer Arbeit zweimal Geld verdienen oder mehrfach Geld verdienen. Ich habe zum Beispiel mal in Australien einen Bericht für den saarländischen Rundfunk gemacht über ausgewanderte Bergleute, saarländische Bergleute in Queensland, Australien. Es war ein großes Finanzierungsproblem, weil wir kriegten pro Sendeminute 1.800 Mark inklusive unserer Kosten für das ganze Drehteam. Und bei 26 Minuten Sendung ist das kein Geld, wenn alleine schon die Flüge so teuer sind. Und wir haben dann also für die Lufthansa noch einen PR-Film über den Flughafen in Sydney gemacht. Wir haben für